is the result of 2024 at 10 a.m. in the morning, the one that could change, but for now is clearly a signal, no 400 par. Who would have thought this?
No.
Public is speaking, madam.
Yesterday was World Bicycle Day. The two parties with the bicycle as a symbol are doing well.
Nach ersten Prognosen verliert die Hindu-nationalistische BJP aber die absolute Mehrheit. Der amtierende Premier Modi erklärte sich bereits zum Sieger.
The BJP and the NDA have won this election. The opposition doing much better than many would have expected.
Es war tatsächlich soweit. Indien hat gewählt und die Nachrichten haben sich überschlagen. Anscheinend sogar so sehr, dass manch einer in Deutschland den Namen der indischen Regierungspartei etwas vergessen hat. Der Wahlausgang hat anscheinend viele überrascht. Aber was sind denn nun die Ergebnisse? Wie verlief der Wahlkampf? Und was bedeutet all das für die Politik im bevölkerungsreichsten Land der Erde?
Chancellor Scholz, French, guten Tag.
Also plötzlich finden alle Indien ganz knorke.
Indien ist eine Hightech-Nation.
Mit Indien wollen wir vor allen Dingen in den Bereichen Wirtschaft zusammenarbeiten.
Die Zeit, wo man Vasalle war, die ist vorbei. Und das gilt für Indien genauso wie für China. An der Stelle täte der Westen gut, eine neue Perspektive auf diese Länder zu haben.
Hallo, hier ist Matthias und ich freue mich, euch heute zu einer ganz besonderen Folge von Milliarden Stimmen begrüßen zu dürfen. Wir haben die Folge kurz nach der Veröffentlichung der Wahlergebnisse aufgenommen. Die Wahlergebnisse waren aber schon am 4. Juni ausgezählt worden und ja, seitdem ist schon etwas Zeit vergangen. Deswegen fasst unsere Indien in 100 Sekunden Moderatorin Saba kurz zusammen, was seit unserer Aufnahme passiert ist.
In dieser neuen Legislaturperiode kann die BJP nicht mehr alleine regieren, aber durch ihre Allianz hat sie die Parlamentswahl trotzdem gewonnen. Auch konnte die Opposition, also die Kongresspartei, einige Zugewinne verzeichnen, gleich erfahrt ihr auch mehr dazu von Matthias und Nathalie. Aber was ist nach der Wahl passiert? Modi schrieb zum einen Geschichte als dritter Premierminister in Folge, er hat vor kurzem nämlich sein Eid abgelegt und er wäre damit die zweite Person nach der Unabhängigkeit Indiens, die das geschafft hat. Ironischerweise hat im Wahlkreis Faizabad die BJP, also dort, wo der Ram-Tempel in der Stadt Ayodhya gebaut wurde, gar keinen Sitz gewonnen. Das war eigentlich ein großer Teil der BJP-Wahlkampagne. Gleichzeitig wurde auch Kritik zur Repräsentation in der Regierung laut, zum Beispiel, dass im Kabinett kaum religiöse Minderheiten repräsentiert werden. Nach den Parlamentswahlen gab es auch Umfragen zu den WählerInnen und da hat sich herausgestellt, dass die BJP-WählerInnen eher jünger sind, wohlhabender und auch eher viele, also mehr als die Hälfte, den oberen Kasten angehören. Viele wählten die BJP auch nicht mehr wegen Modi als Person, sondern wegen der Partei an sich. Bei den KongresswählerInnen sind eher alle Altersklassen vertreten. Sie wählten die BJP aufgrund von der steigenden Arbeitslosigkeit und auch den steigenden Preisen nicht mehr.
Hallo und herzlich willkommen zu Milliarden Stimmen, dem Podcast zu der größten Wahl der Welt. Heute begrüßen euch Matthias und
Nathalie.
Ja, heute ist nämlich Nathalie mit dabei. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du denn eigentlich?
Hallo, ich bin Nathalie Mayroth. Ich arbeite als Journalistin mit Schwerpunkt Indien und Südasien. Für die Berliner Tageszeitung Taz habe ich vor Ort über den Wahlkampf in Indien recherchiert.
Diese Folge findet ausnahmsweise mal nämlich ohne Dunja statt. Dunja ist gerade im Ausland und erholt sich mal vom Podcast. Das sei ihr auch sehr gegönnt. Und warum mache ich das denn eigentlich nicht? Die Wahlergebnisse sind ja gerade rausgekommen, nämlich am 4. Juni. Und die werden wir heute natürlich in aller Ausführlichkeit besprechen. Wir haben aber auch schon bereits ein englisches Interview mit unserem Professor für Politikwissenschaft hier in Heidelberg, Professor Rahul Mukherjee, geführt. Und das findet ihr auch schon hier auf Spotify. Hört euch das doch gerne nochmal an. Und vor allem könnt ihr das auch gerne an die Leute teilen, die vielleicht sonst kein Deutsch verstehen. Ansonsten können wir euch wie immer unseren Instagram-Kanal empfehlen, denn wir werden versuchen, euch auf dem Laufenden zu halten, auch weiterhin mit Indien in 100 Sekunden, unserem Nachrichtenformat. Wir haben aber auch andere Formate auf Englisch und da könnt ihr auch wie immer noch etwas weitere Informationen erfahren. Jetzt kommen wir zu den Ergebnissen der Wahl. Also, wie ist die Wahl denn überhaupt ausgegangen? Das ist natürlich nicht so leicht, mal kurz eben zu erklären, aber wir versuchen es mal ganz kurz und knapp. Die BJP, die Regierungspartei, die Hindu-Nationalistische Volkspartei,
Die hat 240 Sitze erhalten und damit deutlich weniger als beim letzten Mal, wo sie nämlich 303 Sitze gewonnen hat und eine absolute Mehrheit selber bilden konnte. Diese Zeiten sind also jetzt vorbei. Und zwar muss sie jetzt in ihrer Allianz, der NDA, der National Democratic Alliance, die insgesamt 293 Sitze erhalten hat, in dieser Allianz kann sie jetzt die Regierung bilden und kann dann die Mehrheit von 272 Sitzen, die gebraucht werden zur Regierungsbildung, die kann sie dann erfüllen. Aber wie hat denn die Kongresspartei abgeschnitten?
Ja, die Kongresspartei konnte die Marke von 100 Sitzen knacken. Das war am Ende noch ganz spannend. Ein Kandidat, der unabhängig angetreten ist, aber der Kongresspartei nahesteht, hat sich dann noch entschlossen, sich der Kongresspartei anzuschließen. Die Allianz, die der Kongress angehört, das ist die Indian Development Inclusive Alliance, kurz India. Und die hat damit 235 Sitze, sprich 150 mehr als vor 5 Jahren erreicht. Das zeigt also, die Opposition ist deutlich gestärkt.
Genau, und die Regierungspartei, die BJP, hatte bei den Wahlen davor immer eine absolute Mehrheit. Also 2014 und 2019, bei den Wahlen, wo eben Modi als der Hauptkandidat der BJP ins Rennen gegangen ist, hat sie mit 282 Sitzen in 2014 und 303 Sitzen in 2019 die absolute Mehrheit erlangt und brauchte eigentlich keine Koalitionspartner. Das hat man ja auch gemerkt. Also Modi konnte wirklich durchregieren und jetzt ändert sich das. Jetzt braucht er nämlich seine Koalitionspartner und da kommt natürlich die Frage auf, kann Modi überhaupt Koalition?
Die BJP hat das in der Vergangenheit schon mal bewiesen. Es gab da natürlich auch Koalitionen, gerade auch auf Länderebene, aber natürlich wird es spannend bleiben.
Jetzt ist natürlich die Frage, was bedeuten eigentlich diese Wahlergebnisse? Wir gehen natürlich später nochmal ausführlich in die Analyse, aber Nathalie, sag doch mal kurz und knapp, was findest du für ein Fazit?
Also es wird auf jeden Fall klar, dass Indiens Opposition lebendig ist. Rahul Gandhi ist gegen sein schlechtes Image erfolgreich mit seinem Marsch durch Indien angelaufen. Oder was meinst du, Matthias?
Ich finde auf jeden Fall, dass der Höhenflug der BJP gestoppt wurde und die absolute Mehrheit, diese Zeiten sind vorbei. Wie gesagt, die Frage ist, kann jetzt Modi Koalition? Wir haben tatsächlich gesehen, dass sehr viele Expertinnen vor der Wahl gesagt haben, ja, warum wird hier groß über die Wahl gesprochen? Das ist doch eh alles klar, Modi wird doch gewinnen. Und die wurden jetzt doch sehr überrascht. Und man sieht, dass in Indien eben Wahlen doch nicht schon von vornherein klar sind und dass auch die BJP unter Modi durchaus verlieren kann. Aber Nathalie, warst du denn eigentlich überrascht?
Ich berichte ja sehr viel aus Westindien, genauer gesagt aus Maharashtra, und da hatte sich schon ein Stimmungswechsel abgezeichnet. Das lag aber auch daran, dass zwei Lokalparteien, die eigentlich zwei Familien sind, gespaltet worden sind. Da kann man jetzt sagen, hatte die BJP durchaus Einfluss darauf, dass das so passiert ist. Was mich aber dann doch überrascht hat, ist Nordindien, insbesondere Uttar Pradesh, das ja doch als Hindi-Heartland, als BJP-Hochburg galt. Und da hat die NDA nicht so gut abgeschnitten. Es gab dann insgesamt 36 Sitze und India kam auf 43. Und wir erinnern uns, zu Beginn des Jahres wurde in Uttar Pradesh, in Ayodhya, der Ram-Tempel eröffnet. Und genau in diesem Wahlkreis hat die BJP verloren. Interessanterweise, Rahul Gandhi ist diesmal wieder von zwei Wahlkreisen aus angetreten, auch von Uttar Pradesh, vom Sitz, den seine Mutter schon einmal gewonnen hat, aber dennoch, den konnte er verteidigen. Also dass Modi sehr wahrscheinlich eine dritte Amtszeit antreten würde, das war sehr vielen in Indien klar. Aber nicht, wie hoch diesmal seine Allianz abschneiden würde. Das stand noch so ein bisschen in den Sternen.
Auch der ARD-Korrespondent in Delhi, Peter Hornung, zählte zu denen, die sich überrascht fühlten.
Ich selbst war sehr erstaunt und auch viele andere hier in Delhi haben sich, glaube ich, verwundert die Augen gerieben, als dann langsam die Ergebnisse kamen. Und wir haben gedacht, na, boah, das hätten wir nicht erwartet. Es gab zwar Einzelstimmen im Vorfeld, die gesagt haben, pass mal auf, das kann auch ganz anders kommen. Ehrlich gesagt hat das keiner von uns so richtig ernst genommen. Ich weiß es inzwischen von Kolleginnen, die in UP unterwegs waren, die sagen, ja, also auch so rein empirisch war es so, dass wir diese Stimmen immer wieder gehört haben, ja, dass es die Bindung von niedrigeren Kasten in Uttar Pradesh tatsächlich verloren gegangen ist zur BJP, dass sie arrogant aufgetreten sind, abgehoben und selbst auf ihre eigenen Leute im Feld nicht gehört haben. Und dass das die Ursache war, dass sie auch in Uttar Pradesh so viele Stimmen verloren haben. Aber das haben wir hier vorher nicht so mitgekriegt.
Wir haben ja auch schon vor der Wahl eine kleine Prognose gewagt. Ihr könnt euch nochmal hier einen Ausschnitt aus unserer 4. Episode anhören, ob wir da überhaupt so richtig lagen. Es erscheint sehr wahrscheinlich, dass die NDA die Wahl gewinnt. Aber ob sie jetzt wirklich 400 Sitze gewinnt und eine Zweidrittelmehrheit erlangt, das ist unwahrscheinlich. Aber was noch unwahrscheinlicher ist, ist, dass die India-Koalition die Wahl wirklich gewinnt. Ja, schlussendlich war die India-Koalition tatsächlich näher am Sieg als die BJP und die NDA an ihren angestrebten 400 Sitzen. Etwas besser im Vergleich zu mir vorhergesagt hat der Journalist Das Gupta aus unserer 4. Folge die Wahlen in Indien.
Aber wenn die Frage kommt, wer wird diese Wahl gewinnen? Ich werde sagen, Modi wird wieder gewinnen. Aber er wird nicht 400 Plätze bekommen. Er wird keine einfache Sieg haben. Es wird ein tatsächlicher Konflikt geben und die Opposition wird auch besser tun. Aber letzten Endes, meines Erachtens nach, NDA wird gewinnen.
Bevor wir die Wahlergebnisse analysieren, wollen wir uns natürlich auch den Wahlkampf an sich nochmal angucken. Nathalie, du hast ja einen super Einblick bekommen. Du warst in Indien viel unterwegs. Erzähl uns doch mal ein bisschen von deinen Erfahrungen.
Die erste Wahlkampfveranstaltung, auf der ich war, das war der Abschluss der Bharat Jodo Naya Yatra. Klingt ein bisschen kompliziert, ist aber eigentlich relativ einfach. Rahul Gandhi, über den wir jetzt schon ein bisschen gehört haben, der hat seine zweite Rallye vom Nordosten bis nach Westindien abgeschlossen und die fand Ende März in Mumbai statt. Und das war ein Meer aus Flaggen, denn ganz schön viele Parteien gehören der India Allianz an. Und die war sehr eindrucksvoll. Das fand im Shivaji Park statt in Dadar. Und beeindruckend war die Stimmung, die Wahlsongs, aber eben nicht nur die Songs der Parteien oder die Songs von Gandhi, sondern es war auch eine bekannte Sängerin eingeladen, die angefangen hat, die Leute zu animieren. Das war ein langer Abend, denn nicht nur Gandhi war da, sondern auch einige Vertreterinnen der India-Allianz. Und erst später ging es dann ganz konkret für mich in die Bundesstaaten zu den verschiedenen Wahlkämpfen, denn erst musste die Wahlkommission das Datum für die Wahlen verkünden und eben auch, wo als erstes gewählt wird.
In welchen Bundesstaaten warst du denn da genau unterwegs?
Meine erste Reise ging nach Uttarakhand, denn da wurde auch in der ersten Phase gewählt. Und da war ich in Rishikesh unterwegs, kennt man auch so als Yoga-Hauptstadt. Dort gibt es einen Beatles-Ashram. Das war schon sehr eindrücklich. Modi war in Uttarakhand sehr präsent und eben auch kleine Lastwagen mit Musik, die unterwegs waren. Und einer dieser Songs hatte eine sehr eingängige Zeile und der hieß übersetzt so viel wie "Wählt für ihn, er gehört zu Modis Familie". Das war etwas, was man oft gehört hat und eben auch "Viereck Bar Modi Sarkar". Also noch einmal eine Modi-Regierung.
Es wurden ja einige Slogans im Wahlkampf verwendet und einige prägnante auch. Zum Beispiel eben von der BJP ja auch noch "Abki Bar Char So Par". Also dieses Mal mehr als 400 Sitze in der Lok Sabha. Also diese 400 Sitze, das hatten wir auch bereits besprochen in der letzten Folge. Das führt dann dazu, dass die BJP eine Zweidrittelmehrheit erhalten würde. Und damit könnten sie die Verfassung grundlegend verändern. Aber du warst ja auch im südlichen Bundesstaat Kerala. Was hast du denn da gesehen?
Ja genau, das war meine zweite Reise und das war ein großer Kontrast ganz vom Norden runter in den Süden. Kerala gilt ja als linke Hochburg Indiens. Dort hat die Kommunistische Partei Indiens Marxistisch die Lokalwahlen zweimal in Folge gewonnen.
Kommunisten, die demokratisch regieren. Das klingt ja ein bisschen merkwürdig jetzt so fürs deutsche Ohr. Aber wir werden da nochmal in einer zukünftigen Folge auch drauf eingehen.
Aber lass mich nochmal weiter erzählen, Matthias. Jedenfalls in Kerala lieferten sich während der Parlamentswahl die demokratischen Kommunisten und die Kongresspartei in harten Wahlkampf. Bei der Rallye des bekannten intellektuellen Kongresspolitikers Shashi Tharoor, der international für seine Bücher bekannt ist, in der Hauptstadt
Thiruvananthapuram
oder Trivandrum, je nachdem, wie man es nennen möchte, gab es ziemlich hohen Andrang. Und das lag nicht nur an Shashi, sondern auch an Priyanka Gandhi. Ja, der Name kommt uns bekannt vor, der Schwester von Rahul Gandhi. Und die wurde ziemlich umjubelt, denn die Gandhis sind in diesem Teil des Landes sehr beliebt.
Aber warst du denn auch bei den demokratisch regierenden Kommunisten?
Natürlich. Ich hatte die Gelegenheit, KK Shailaja, die ehemalige Gesundheitsministerin von Kerala, zu treffen. Sie wurde bekannt durch ihr Corona-Management und da sah der Wahlkampf ganz anders aus. Ich war plötzlich im Vorhof einer Familie. Sie stand vor einem Tross, vor allem von vielen Frauen. Es gab was zu essen und zu trinken und es ging um die Themen, die die Menschen vor Ort bewegen. Und das war unter anderem die Forderung nach höheren Renten. Und nach ihrer Ansprache hatte sie dann noch kurz Zeit für südindisches Frühstück mit ihrer Gastfamilie.
Das ist ja ein ganz schön großer Kontrast, den du da schilderst. War KK Shailaja denn auch dann nahbarer als Shashi Tharoor und Priyanka Gandhi von der Kongresspartei?
Ja, es waren auf jeden Fall zwei ganz andere Erfahrungen. Aber es liegt auch daran, dass KK Shailaja eher in der ländlichen Region angetreten ist und Tharoor in der großen Stadt. Und ja, Tharoor kann man sehr gut auf Literaturfestivals treffen, aber Priyanka Gandhi, das war sehr schwer, da konnte ich leider kein Interview ergattern.
Ja, zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass die Kommunisten nur einen einzigen Sitz bei der Lok Sabha-Wahl jetzt gewonnen haben. KK Shailaja selber konnte sich nicht durchsetzen, denn der Großteil der Sitze in Kerala, der ging nämlich an die Kongresspartei. Und der prägnante Slogan der Kongresspartei, den hat vor allem Rahul Gandhi geprägt.
Nafrat ke bazaar mein mohabbat ki dukaan khol raha hun.
Also auf dem Basar des Hasses will er einen Laden der Liebe öffnen. Und das war so ein bisschen Symbol dafür, dass Rahul Gandhi eben die Hassrede, die der Premierminister Narendra Modi im Wahlkampf genutzt hat, gegen vor allem Muslime und Minderheiten, dass er die Hassrede durchbrechen möchte und eher ein Zeichen für den Säkularismus setzen möchte, nämlich gegen diese hindu-nationalistische Ideologie der BJP.
Peter Hornung hat sich tatsächlich im Wahlkampf eine Rallye von Rahul Gandhi angeschaut.
Ich selbst habe den Wahlkampf an einigen Stellen erlebt. Das Eindrücklichste für mich war eine Wahlkampfveranstaltung von Rahul Gandhi in Amethi, also in Uttar Pradesh, wo auch damals ich eigentlich nicht drauf gewettet hätte, dass Rahul dort überhaupt einen Fuß auf den Boden bekommt. Und dann hat tatsächlich der Kongresskandidat dort gewonnen gegen die BJP-Kandidatin. Und man sah einfach, ja, da hat sich wirklich was getan. Aber wenn man so vor Ort ist, wenn man auf einer Wahlkampfveranstaltung ist, dann ist man da in einer Menge, wo man weiß, ja, die sind halt für die eine Partei gekommen. Aber auch selbst da habe ich nicht so diese Begeisterung wahrgenommen. Also auch im Ende weiß ich nicht, ob es wirklich ein Erfolg der Opposition war, auch ein Erfolg der Kongresspartei, oder ob es einfach nur eine Niederlage von Modi und der BJP war.
Aber wie haben die Parteien die WählerInnen eigentlich genau mobilisiert? Wie findet so typischer Wahlkampf in Indien eigentlich statt?
Na, ganz einfach, von Tür-zu-Tür-Kampagnen mit Flyern und sehr vielen weiblichen Wahlhelferinnen. Das ist etwas, das auf jeden Fall herausgestochen ist. Und das ist so dieses ganz Traditionelle. Man sagt den Frauen im Dorf, in der Straße, in der Nachbarschaft Bescheid und versucht sie von dem jeweiligen Kandidaten zu überzeugen.
Aber auch auf Social Media wird sehr viel mobilisiert. Mittlerweile spielt das ja eine größere Rolle, auch ja hier bei uns in Deutschland. Aber auch in Indien ist das wirklich eine große Sache. Und vor allem wird das sehr viel genutzt von der BJP. Modi gehört mittlerweile zu den Politikern weltweit mit den meisten Followern auf Twitter, Instagram, auch YouTube. Und die BJP hat eine ganz professionell geplante Kampagne. So zum Beispiel, als auf einmal sehr viele BJP-PolitikerInnen hinter ihrem Namen auf Twitter Modika Parivar stehen hatten. Also das bedeutet so viel wie Modis Familie. Und Modi hat mittlerweile 90 Millionen Follower auf Instagram.
Das sind einfach mal 10-mal so viele wie sein Konkurrent Rahul Gandhi. Und auch auf Twitter ist er doch ziemlich weit voran mit 100 Millionen Followern. Da kann Gandhi auch nicht wirklich mithalten mit 26 Millionen Followern. Das sieht man aber auch, wenn man sich die Partei-Accounts anguckt. Also die BJP ist doch deutlich weiter im Social-Media-Game als die Congress-Partei, aber auch sehr viele andere Parteien. Wir haben uns zum Beispiel auch Parteien angeguckt, die gar keine eigene Website hatten.
Aber was trotzdem auffällt, Matthias, ist, die anderen Parteien haben ganz schön nachgezogen. Ich war zum Beispiel auch in einem War Room, so heißen die in Indien, der Kongresspartei in Kerala. Und da wird ganz schön fleißig getwittert und getextet. Aber was ja auch interessant war bei diesem Wahlkampf, die Kongresspartei hat ja auch zum Teil die Stimmen der ärmeren Bevölkerung bekommen. Vielleicht auch von Leuten, die gar nicht so viel auf Social Media unterwegs sind, weil sie vielleicht die Zeit nicht haben oder die Smartphones. Und ein Event war auf jeden Fall dabei, das nochmal sehr viele Leute bewegt hat. Und das war Rahul Gandhis Marsch. Denn ja, die Wahlkampf-Rallies gehören einfach dazu in Indien. Wir haben ja vorher schon über den zweiten Marsch von Gandhi gesprochen. Der erste von ihm, der war von Kanhaiya Kumari nach Kaschmir. Und das war jetzt schon eher ungewöhnlich, so weite Strecken zu Fuß zu laufen. Was dagegen viel gängiger ist, sind Umzüge auf Lastwagen, auf denen sich dann die Kandidatinnen und Unterstützerinnen zeigen und von Trommeln, Musik und Menschen umgeben sind. Das kann sich jetzt genauso in Asiens größten Slum Dharavi abspielen, als auch in Trivandrum.
Man muss sich das nochmal kurz vorstellen. Also Kanyakumari ist ganz im Süden Indiens und Kaschmir ist eben ganz im Norden im Himalaya. Also die Strecke einfach mal zu Fuß abzugehen, das kann schon ein paar Monate mal dauern. Aber wenn man sich Indiens Geschichte genauer ansieht, dann sieht man, dass solche Fußmärsche öfter vorkommen als soziale Bewegung. Also es hat schon eine gewisse Tradition und das geht auch teilweise auch auf Mohandas Gandhi zurück, der im Widerstand gegen die Briten diese Methode verwendet hat. Man hat aber auch damals Hungerstreiks sehr viel eingesetzt.
Die hat man auch diesmal in Indien gesehen. Zum Beispiel wurde das als Mittel in Ladakh eingesetzt. Das ist ein Unionsterritorium in den Himalayas. Hier protestierten viele Menschen vergebens dafür, dass ihre Region als Bundesstaat anerkannt wird und dass sie eben mehr Rechte für die indigene Bevölkerung bekommen.
Wir haben auch sehr viele Proteste gesehen, insbesondere Bauernproteste. Und ja, das erinnert einen ja erstmal so ein bisschen an Deutschland, aber die haben tatsächlich eine große Rolle im Norden Indiens gespielt, und zwar in den Bundesstaaten Punjab, Haryana und auch Uttar Pradesh. Und man erkennt ja auch an diesen Bundesstaaten, dass viele Stimmen eben nicht an die BJP gegangen sind. Das könnte auch mit diesen Bauernprotesten durchaus zusammenhängen. Wir haben auch noch einen anderen Journalisten gefragt, nämlich David Pfeiffer von der Süddeutschen Zeitung, wie seine Erfahrung war, denn er war in Westbengalen unterwegs bei der Politikerin Mahua Moitra.
Mahua Moitra ist eine ungewöhnliche Kandidatin, kommt aus Westbengalen. Ihr Wahlkreis ist Krishnanagar. 1,2 Millionen Wähler hat sie dort. Die ist in der indischen politischen Landschaft aufgefallen, oder mir ist sie zumindest aufgefallen, deswegen habe ich sie auch getroffen, weil sie sich frontal mit Narendra Modi angelegt hat, und zwar nicht nur einmal im Parlament. Da ging sehr, sehr häufig um die Verbindung von Adani und Modi, also einem der reichsten Inder, Gautam Adani, und eben dem Premierminister, der selber einerseits als nicht korrupt gilt und sich auch so inszeniert, andererseits aber eben sich von sehr reichen Indern beraten lässt und da Einflussnahme vermutet wird. Das hat die immer wieder angesprochen, auch sehr heftig. Sie hat auch immer wieder die Benachteiligung von Frauen angesprochen, die Benachteiligung von Minderheiten in ihrem Heimatstaat. Also Westbengalen gibt es sehr viele Muslime, für die sie sich da stark macht und auch deswegen Modi attackiert. Sie ist dann im November, also in der Wintersession, ist sie aus dem Parlament geworfen worden. Und das unter so ein bisschen konstruiert wirkenden Vorwürfen. Vor allem aber ist sie von dem Ethikausschuss da im Parlament, ist sie verhört worden in einer Art und Weise, dass man nur staunen konnte, weil es wirklich nur um ihr Privatleben ging und mit wem sie sich wann wie trifft. Es wurde also relativ unverhohlen versucht, ihr irgendeine nicht ganz stabile Moral als indische Frau zu unterstellen. Dazu muss man wissen, dass die Frau super erfolgreiche Bankerin war, lange im Ausland gelebt hat. Die ist also sehr selbstbewusst und sehr klar und sie spricht auch sehr klar. Und gerade wenn man sie im Wahlkampf erlebt, da hat die schon krasse Auftritte. Ich habe sie da begleitet, da nimmt die auch kein Blatt vor den Mund, auch vor Journalisten wie mir nicht.
Oh, spannend, was David erzählt. Er hat sie ja hautnah erlebt.
Wenn wir jetzt die Medienberichterstattung während dem Wahlkampf in Indien genau angucken, was fiel da so auf?
Es war natürlich ein großes Medienspektakel, das in Indien auch bekannt ist als Dance of Democracy. Es hat sehr, sehr viel Zeit gefüllt, aber zum Ende der Wahlkampfberichterstattung, wo es dann auch um die sogenannten Exit Polls ging, wurde sehr deutlich prognostiziert, dass die BJP hoch gewinnen wird. Das war auch so ein Thema, das sich durch viele Kanäle gezogen hat, gerade in der englischsprachigen Berichterstattung. Und wie wir jetzt auch sehen, hat sich das nicht so ganz als wahr behauptet.
Die kritischen Stimmen waren vor allem in Online-Medien unterwegs. Da gibt's ja viele Unabhängige mittlerweile, The News Minute, Scroll, News Laundry und so weiter. Und die waren auch im Wahlkampf sehr kritisch noch unterwegs. Hätte die BJP klarer gewonnen, hätte man hier vielleicht auch sagen müssen, dass das auf lange Sicht eine größere Gefahr besteht, dass diese Online-Medien mit mehr Repression rechnen müssen. Aber wie war denn Indien eigentlich in der deutschen Presse dargestellt während dem Wahlkampf?
Die Berichterstattung in Deutschland über Indien war größer als sonst. Aber dennoch gibt es weiterhin nicht viele Korrespondentinnen, die aus Indien auf Deutsch berichten. Aber es sind einige Journalistinnen für die Wahl extra eingeflogen und das hat man dann natürlich auch gemerkt.
Mir haben leider Hintergründe sehr oft gefehlt und die Situation wurde oft beschrieben, aber dann eher oberflächlich. Also es wurde nicht die Situation an sich nochmal erklärt, wie es dazu gekommen ist. Was ein Stück weit ja auch verständlich ist in Zeiten von Europawahlen, Hochwasser in Süddeutschland und auch den US-Wahlen. Was ich auch ein bisschen kritisch fand, war, dass ja die BJP-Regierung wurde kritisch dargestellt, auch zu Recht. Und es wurde auch dargestellt, dass die Demokratie in Indien in Gefahr ist. Aber die Wahlen, die wurden eigentlich immer als frei und fair bezeichnet. Und man muss sagen, an dem Wahlprozess gab es jetzt auch während dem Wahlkampf einige kritische Nachfragen.
Ja, man muss auch einfach sagen, Indien ist nicht das einfachste Land. Es ist sehr komplex. Viele vergleichen es auch gerne mit Europa und der regionalen Vielfalt. Und da muss man sagen, deutsche Medien investieren einfach nicht so viel in Indien. Ja, es gibt Expertinnen, es gibt auch ehemalige Korrespondentinnen, es gibt auch Journalistinnen, die regelmäßig ins Land fliegen, aber es gibt natürlich einige Journalistinnen und auch Experten, die sich gut mit Indien auskennen, die auch regelmäßig im Land sind, aber man merkt einfach, von der deutschen Perspektive her könnte da mehr passieren. Das ist jetzt ganz anders als im englischsprachigen Raum. Und dann muss man natürlich auch immer voraussetzen, dass es ein Publikum gibt, das nicht so tief in Indien drinnen steckt. Und das könnte sich auch noch rechnen. Was auf jeden Fall auffällt, manche Medienhäuser haben ja zum Beispiel in China 2 Korrespondentinnen. Wenn man dann nach Indien oder Südasien blickt, dann ist es oft nur eine Person, die gar nicht mal in Indien sitzt, sondern die da eine ganze Region abdeckt. Manchmal ist es sogar noch mehr als Südasien. Schauen wir uns zum Beispiel das Studio von der ARD an, von den Kolleginnen Peter Hornung und Charlotte Horn. Da decken die ganze 8 Länder.
Peter Hornung hat uns gegenüber nochmal Selbstkritik geäußert und auch gesagt, dass man doch als deutscher Korrespondent in Indien über die üblichen Medienkanäle hinausschauen sollte.
Im Prinzip sind wir der ganzen Suggestion aufgesessen, die Modi und seine Leute, die BJP, die Regierung und so von sich gegeben haben, die erzeugt haben und die auch die Medien wiedergespiegelt haben, gerade die großen Fernsehsender. Natürlich wissen wir, dass diese Fernsehsender inzwischen eigentlich sehr regierungsfreundlich sind. Natürlich wissen wir auch, dass die Zeitungen da sehr zurückhaltend sind. Aber es geht dann doch auch an uns, und das ist selbstkritisch auch, nicht ganz spurlos vorbei. Und deshalb ist es auch eine Aufforderung an Journalistinnen und Journalisten und Korrespondentinnen und Korrespondenten hier, nochmal genauer hinzuschauen und auch Eindrücke, die sich so vermitteln, aus der indischen Berichterstattung nochmal zu hinterfragen.
Matthias, sag mal, was waren denn die Themen, die im Wahlkampf bewegt haben?
Ja, also zuerst einmal muss man sagen, dass Modi sich wirklich stark inszeniert hat. Er hat die Medien total dominiert. Jeden Tag gab es irgendwie eine neue Nachricht über Narendra Modi. Er hatte, ich glaube, über 20 Interviews und die waren eigentlich alle immer sehr gescriptet. Zum Beispiel hatte er auch unter anderem eins mit Bill Gates. Dann gab es natürlich diese große Inszenierung, wo er den Ram-Tempel eingeweiht hat. Das haben wir auch schon erwähnt. Und da hat ja auch mancher Beobachter einfach mal gesagt, dass es hier nicht wirklich um den Gott Ram geht, sondern eher um Modi, der sich dem fast höher stellt. Und in den letzten Wochen ist er sogar nochmal auch in seiner Rhetorik etwas extremer geworden und hat noch gemeint, dass er gar nicht biologisch auf die Welt gekommen sei und sogar von Gott gesandt sei. Da ist ein bisschen die Frage, ob er das wirklich so ernst gemeint hat oder eher so rhetorisch. Jedenfalls hat er kurz vor den Ergebnissen auch nochmal 40 Stunden am südlichsten Zipfel Indiens auf einer Insel meditiert und sich da nochmal von jeder Seite filmen lassen. Aber sein Außenbild von Indien auch in die Welt hinein war ja auch ein ziemlich großes Thema, oder?
Klar, wenn man sich jetzt den G20-Gipfel vom letzten Jahr ansieht, das war auf jeden Fall Modis große Bühne. Manche Beobachterinnen sagen auch, Indien habe aus G20 ein Festival gemacht. Und das für jeden, denn wenn man ein bisschen unterwegs war, die Städte wurden herausgeputzt, es gab großes Programm. Ich habe daran, dass sie so scheinend und schön gesehen. Das hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Also es wurde wirklich sehr groß zelebriert, eben auch, dass Modi bzw. seine Regierung mit vielen Seiten kann, mit dem Westen als auch dem Osten. Allerdings wissen wir auch, dass außenpolitische Themen nicht immer unbedingt für die Wahl wichtig sind, aber sie hatten eben einen wichtigen Charakter zu zeigen, wozu Indien, wozu Modi fähig ist. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was viele ein bisschen verinnerlicht haben.
Sonst ist auch vor allem aufgefallen, dass er so im letzten Monat nochmal seine Rhetorik auch wirklich intensiviert hat, wenn es um seine Hindutva-Ideologie ging. Da hat er oft Hassrede angewandt, vor allem gegen Minderheiten, insbesondere gegen die muslimische Minderheit im Land. Das haben wir auch wirklich schon in aller Ausführlichkeit in unserer dritten und vierten Folge erwähnt. Aber man muss tatsächlich nochmal hervorheben, das war wirklich das erste Mal, dass er sowas als Premierminister gemacht hat. Das hat er davor als Ministerpräsident von Gujarat gemacht. Wir hatten ja davor erwähnt, dass er ja auf die 400 Sitze vor allem geschielt hatte. Und das scheint in der BJP angekommen zu sein, während dem Wahlkampf, dass das eng wird oder nicht wirklich möglich ist. Und dann ist er etwas umgeschwungen mit seiner Rhetorik. Aber ein weiteres Thema war ja auch die Arbeitslosigkeit, oder?
Also ich meine, natürlich bei so einem großen Land wie Indien ist Arbeitslosigkeit oder Jobs finden immer eine Frage. Aber wir haben gesehen, dass es natürlich schon auch junge Menschen bewegt. Eine Jugendarbeitslosigkeit ist jetzt kein Phänomen, das für Indien spezifisch ist. Aber es gab doch Meldungen, die sehr viele Menschen überrascht haben, dass zum Beispiel Studierende an Elite-Universitäten vor ihrem Abschluss noch keine festen Stellen zu sagen haben. Und das war etwas, was so vielleicht so ein bisschen Träume hat zerplatzen lassen, denn wenn man das erstmal geschafft hat, auf so eine Uni zu kommen, war das Leben eigentlich schon fast gesichert. Das ist natürlich etwas, was psychologisch vielleicht auch einiges verändern kann, denn viele junge Inderinnen kennen nun mal mehr Modi an der Spitze, der eben sagt, er macht Indien groß. Wenn man sich jetzt Zahlen von der Internationalen Arbeitsorganisation ansieht, dann ist es schon alarmierend, dass ein Großteil der Menschen, die nach Arbeit suchen und in dem erwerbsfähigen Alter sind, junge Menschen sind. Was man auch noch beobachtet hat, die Regierung hat versucht, einiges zu reformieren. Dazu gehört auch die Rekrutierung der Armee und da gab es eine sehr große Reform. Früher war die Armee ein sehr sicherer, langfristiger Job und das ist auch nicht mehr so. Das heißt, es ist noch ein weiteres Beispiel dafür, dass vielleicht so ein bisschen die Motivation genommen wurde, sich zu bewerben. Und was wir eben auch wissen, ist, es gibt einige Regierungsstellen, die natürlich heiß begehrt sind, die nicht besetzt sind. Und für diese Tests muss man sehr lange lernen. Und da gab es ganz viele Fälle davon, dass die Unterlagen geleakt worden sind und die Tests verschoben. Das heißt, ich glaube, das hat schon einiges mit jungen Menschen gemacht. Vielleicht etwas, was wir jetzt so langsam nach der Wahl erst dekodieren müssen.
Ein weiteres großes Thema ist in Indien ja sowieso in der Politik immer auch Kaste. Und das war auch in diesem Wahlkampf ein großes Thema. Das haben wir leider noch nicht so wirklich erklärt in diesem Podcast-Format. Und das wird auch erst in der nächsten Folge bei den Parteien der Unterdrückten passieren. Aber schon mal so viel am Rande. Ein Kastenzensus war etwas, was groß gefordert wurde von der Opposition. Und das hat scheinbar auch sehr viele der unteren Kasten mobilisiert. Denn es fehlen im Moment sehr viele Daten und Fakten über die Aufteilung der Kasten im Lande. Und da sehr viel auf Quoten in Indien basiert, auf Reservierungen, möchte man natürlich wissen, wie viele Menschen gibt es denn von der und der Kaste im Land, damit das dann alles fair aufgeteilt werden kann. Und die BJP hat natürlich die große Sorge, dass wenn jetzt der Kastenzensus als wichtiges Thema im Wahlkampf eingesetzt wird, dass das dann die Hindu-Mehrheit eben spaltet, da diese ja in unterschiedliche Kasten aufgeteilt ist. Und das scheint der Opposition ziemlich gut gelungen zu sein.
Ich meine, insgesamt sind diese Daten ja wichtig für Indien. Es fehlt ja auch immer noch ein genereller Zensus. Denn wie kann man Politik für so viele Millionen Menschen machen, wenn man gar nicht weiß, wer ist arm, wer ist reich, wer braucht was? Es gibt noch ein anderes Anliegen der Opposition, du hast es ja schon angesprochen, die hat viel über den Kastenzensus gesprochen. Teile haben auch gewarnt, dass es zu einer Verfassungsänderung kommen könnte. Und zwar dann, wenn eine Partei bzw. eine Allianz zu mächtig wird und eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern des Parlaments erhalten würde. Das ist natürlich ein sehr hochgestecktes Ziel. Es sieht gerade nicht danach aus, aber trotzdem hat in diesem Wahlkampf die indische Verfassung richtig Konjunktur gefeiert. Also ich war auf Wahlkampfveranstaltungen, wo sich gegenseitig eine Verfassung geschenkt worden ist und ich habe in letzter Zeit auch Kunst über die Verfassung gesehen.
Auch Rahul Gandhi hat ja kurz nach den Wahlergebnissen eine Verfassung in die Kamera gehalten. Also ich denke, das ist wirklich auch ein großes, wichtiges Thema gewesen. Denn hier wurde von der Opposition der Regierung vorgeworfen, dass sie die Quoten für Angehörige benachteiligter Kasten teilweise abschaffen oder ändern wollte. Und es wurde auch der Regierung vorgeworfen, dass sie die Verfassung ändern möchte, und zwar, dass Indiens von einem säkularen Staat zu einem Hindu-Staat wird. Und das ist natürlich logischerweise für Nicht-Hindus nicht unbedingt populär.
Es gibt auch noch ein Thema, das Indien sehr bewegt hat.
Und zwar ging es dann nämlich um den Parteispendenskandal. Da haben wir auch schon in Folge 3 in aller Ausführlichkeit drüber gesprochen, deswegen gehen wir da jetzt nicht mehr so tief drauf ein. Aber man muss auch da wieder ganz kurz zusammenfassen und zwar sagen, dass die BJP, wenn es um die Finanzierung geht, einfach deutlich mehr profitiert hat als alle anderen Parteien von diesem Skandal und dementsprechend natürlich sehr viele Menschen im Lande das sehr kritisch beurteilt haben. Etwas, was natürlich uns hier in Deutschland in der Medienberichterstattung eben am meisten bewegt hat, das war ja so die Autokratisierung Indiens. Das war ja so ein Riesenthema in jedem Zeitungsartikel. Ist Indien noch eine Demokratie? Ja oder nein? Wir hatten ja auch eine eigene Folge dazu. Jedenfalls muss man hier schon sagen, dass kritische PolitikerInnen, AktivistInnen, JournalistInnen teilweise auch unter Terrorverdacht verhaftet wurden. Und gegen manch anderen wurden auch die Steuerbehörden eingesetzt. Oppositionelle hatten der Wahlkommission vorgeworfen, dass sie eben von der Regierung eingesetzt wird und dass die Regierung eben dieses Einsetzungsverfahren so geändert hat, dass sie bestimmt, wer in dieser Wahlkommission sitzt und dementsprechend natürlich sehr beeinflussen kann, wie die Wahlen eigentlich genau ablaufen. Und man muss auch sagen, dass während der Wahlen die Wahlkommission nicht unbedingt frei von Kritik war. Sie haben oft keine Pressekonferenzen abgehalten und haben auch Modi nicht unbedingt für seine scharfe Rhetorik genauso kritisiert, wie sie es bei der Opposition getan haben, als sie zum Beispiel einen Wahlsong von der Aam Aadmi Party verboten haben. An sich gab es auch einfach keine gleichen Startchancen für die Parteien. Die BJP hatte sehr starke Vorteile im elektoralen Prozess, aber wie genau sah das denn bei den KandidatInnen selber aus und nicht nur bei den Parteien?
Na, man muss sich das so vorstellen, in einem Wahlkreis gibt es potenziell 1 bis 2 Millionen Wählerinnen, die man erreichen müsste. Und klar hat da nicht jeder die gleichen Chancen. Deswegen fällt es auch auf, dass immer mal wieder ehemalige Sportler, Schauspielerinnen oder bekannte Leute sozusagen ein Ticket angeboten bekommen, denn die haben schon die eigenen Follower. Es ist einfach nicht leicht, in Indien die schiere Masse an Menschen zu erreichen. Das heißt, Chancengleichheit, bisschen schwierig. Jeder darf zwar die gewisse gleiche Summe an Geld ausgeben, aber die muss man auch erstmal aufbringen. Eine Stimme war ja auch relativ laut, und zwar die vom Oppositionspolitiker Yogendra Yadav.
This was not a normal contest. Here is a contest where there is a stranglehold.
Dies war kein normaler Wettbewerb. Die Kräfteverhältnisse, insbesondere die finanziellen, waren sehr ungleich verteilt. Die BJP hatte für ihren Wahlkampf vermutlich 10, 20, 100 Mal mehr Geld zur Verfügung als die anderen Parteien. Die gesamte Medienlandschaft des Landes fungierte als ihr Fürsprecher. Alle Regierungsinstitutionen waren auf Linie gebracht. Und die Wahlkommission spielte eine skandalöse Rolle. Dann die Verkündigung des Ziels der BJP, Char Saur Par, mehr als 400 Sitze bekommen. Alle Medien wiederholten dieses Ziel, mehr als 400 Sitze, und bis vorgestern diskutierten wir darüber. In diesem Kontext, 240 Sitze zu erhalten, rund 30 weniger als die Mehrheit, ist eine Niederlage. Es gibt kein anderes Wort dafür. Ich erwarte, dass Protest, soziale Bewegungen und Widerstand erstarken werden. Bitte erschrecken Sie nicht. Das ist das Beste, was einer Demokratie passieren kann. Movements
and resistance to strengthen. And that, please don't get frightened. This is the best thing that can happen to a democracy.
Ja, also in diesem Zitat stellt Yogendra Yadav ja ganz gut klar, warum die Opposition das Wahlergebnis trotzdem als Erfolg sehen kann, weil sie nämlich nicht unter gleichen Startchancen in diesen Wahlkampf gegangen ist. Aber wie sah es denn genau mit den Wahlen an sich aus? Waren die eigentlich frei und fair? Das haben wir unseren Professor Mukherjee hier auch nochmal gefragt.
We have, while monitoring the elections, found that there were a lot of malpractices, and in some areas where there were malpractices, the elections.
Wir haben bei der Wahlbeobachtung festgestellt, dass es eine Reihe von Verstößen gab, und in einigen Gebieten, in denen es zu Unregelmäßigkeiten kam, wurden die Wahlen erneut angekündigt, aber nicht überall. Ich würde also sagen, dass die Wahlen in Indien nicht frei und fair waren, wenn man die indischen Standards für die Durchführung von Wahlen zugrunde legt. Das bedeutet nicht, dass diese Durchführung nach den Maßstäben von Wahlen in vielen anderen Ländern unfair waren. Die indische Verfassung ist säkular. Die Verbreitung von Hass wird als illegal angesehen. Und der Premierminister und die führenden Wahlkämpfer der BJP wie Amit Shah und andere haben dies routinemäßig getan, und sie wurden dafür nicht verurteilt. Außerdem wurde die Gesamtzahl der Stimmen nicht regelmäßig bekannt gegeben, wie es üblich ist. Es stellt sich also die Frage, warum nicht? Dann nutzte die Regierung das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche, um kurz vor den Wahlen wichtige Oppositionspolitiker hinter Gitter zu bringen. Die Wahlkommission hat nicht dafür gesorgt, dass der Ministerpräsident von Delhi für den Wahlkampf freigelassen werden sollte. Erst durch eine Klage im öffentlichen Interesse, gefolgt von der Anweisung des obersten Gerichtshofs, wurde dem Ministerpräsidenten von Delhi gestattet, nur für die Dauer des Wahlkampfes aus der Haft zu kommen. Wir beobachten also totalitäre Tendenzen im politischen System, wobei sich zeigt, dass die Wahlkommission im vorauseilenden Gehorsam handelt. Nichtsdestotrotz hat dies nicht zu einer Situation geführt, in der man behaupten kann, dass die Wahl systematisch manipuliert wurde.
This did not lead to a situation where one can argue that the elections were systematically rigged.
Jetzt haben wir viel über den Wahlkampf selber gesprochen, aber wie genau wurde denn in Indien eigentlich gewählt? Also wie muss man sich das eigentlich genau vorstellen?
In Indien sind elektronische Wahlmaschinen im Einsatz, und das schon länger, seit 2004 dann landesweit. Was in Indien auch noch wichtig ist, das sind die Wahlsymbole. Das heißt, es gibt verschiedene Knöpfe und da steht ein Symbol für eine Partei. Klar, der Lotus steht für die BJP, die Hand für die Kongresspartei, das Fahrrad zum Beispiel für die Samajwadi Party. Wenn jetzt jemand die Wahlmaschine drückt, dann kommt ein kleiner Zettel heraus und der fällt in eine verschlossene Wahlbox. Und die wird dann auch erst ausgezählt, wenn es soweit ist.
Ihr habt ja alle mitverfolgt, dass die Wahlen wirklich 6 Wochen lang gegangen sind. Es gab 7 Wahltermine. Das war jetzt nicht so, dass da mal kurz gewählt wurde und dann war alles klar, wer gewonnen hat. Aber ist auch etwas verständlich bei so einer großen Bevölkerungszahl. Über 44 Tage hat sich also diese ganze Wahl gezogen. Und die Ergebnisse selber, die wurden dann erst am letzten Tag, am 4. Juni ausgezählt. Aber die Symbole, die man da drückt auf der Maschine, warum gibt's die eigentlich und warum steht da nicht einfach der Name der Partei und warum sind diese Symbole auch so wichtig?
Na, Indien ist ein großes Land, die Wahlmaschinen gibt es schon länger. Dazu kommt auch einfach, es soll eine Chancengleichheit da sein. Es gibt ja auch Menschen, die nicht lesen und schreiben können. Deshalb sind die Symbole so wichtig. Und von den Symbolen hört man auch immer ganz viel in den Liedern. Und sie sind dann auch wichtig, weil sich viele Menschen die Partei mit dem Symbol merken. Und dass das ein Politikum werden kann, das hat man in Maharashtra mitbekommen. Denn dort wurden zwei Parteien gespalten, zum Beispiel die Shiv Sena. Und ein Teil der Shiv Sena hat jetzt ihr Symbol verloren. Und zwar ist es die Fraktion Shiv Sena UBT. Die mussten sich erst ein neues Symbol suchen und dann damit Wahlkampf machen. Das heißt, auf deren Rallye wurde dann die ganze Zeit Mashal, 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 was so viel wie Fackel heißt, gerufen, damit auch alle wissen, der Pfeil und Bogen, den sie jetzt sehen, der ist nicht mehr diese Shiv Sena, die sie wählen wollen. Klingt vielleicht alles ein bisschen verwirrend. Am Ende des Tages ist es einfach leicht, wenn ich weiß, Matthias Symbol ist der Stift. Das heißt, für Matthias muss ich den Stift wählen.
Also das merken wir uns. Was ist dein Symbol?
Ich möchte den Computer.
Okay, gut. Dann könnt ihr ja später abstimmen, für wen ihr wählen würdet. Ja, und dann haben wir natürlich noch die Wahlbeteiligung als wichtiges Thema. Wir haben ja darüber gesprochen, dass 970 Millionen Menschen ungefähr aufgerufen waren, zur Wahl zu gehen. Sind die denn überhaupt alle zur Wahl gegangen in Indien?
Na, es waren doch schon sehr viele Leute. Wir haben eine Wahlbeteiligung von über 66% gesehen. Das ist ein kleines bisschen niedriger als vor 5 Jahren, aber doch eine sehr, sehr große Zahl an Menschen.
Ja, vor allem ja auch wegen der Hitze. Man muss ja da anstehen, bis man in so ein Wahllokal reinkommt. Und das kann ja manchmal bei so einer Bevölkerungsanzahl auch schon ganz schön lang dauern. Und dann hatten wir Rekordtemperaturen in Delhi zum Beispiel mit 52,6 Grad, soweit ich weiß. Also das ist dann echt nicht leicht, bei solchen Temperaturen auch noch in der Schlange zu stehen. Und teilweise gab es sogar tatsächlich Fälle, wo Menschen auch gestorben sind während diesem Wahlprozess.
Da hat es leider auch Wahlhelferinnen getroffen. Aber Matthias, was man auch sagen muss, es war jetzt nicht überall eine große Schlange. Also ich war auch an Wahltagen unterwegs. Das war ganz unterschiedlich. Zum Beispiel in Mumbai war an manchen Wahlorten überhaupt nicht viel los und an anderen gab es wirklich lange Schlangen. Das lag zum Teil am Management und eigentlich sollte auch bei jedem Wahllokal Wasser da sein, Elektrolyte, ein bisschen Schatten, aber wir wissen ja, Indien ist groß und nicht überall sind die Bedingungen vielleicht gleich.
Ja, aber damit ihr euch so ein bisschen vorstellen könnt, in was für einem Wahlbeteiligungsrahmen wir hier sprechen, die EU-Wahl hatte vor 5 Jahren ca. 51% Wahlbeteiligung. Auch dieses Jahr wird nicht unbedingt mit viel höherer Wahlbeteiligung gerechnet. Also das heißt, in Indien sind da einfach mal 15% mehr, die wählen. Man muss aber auch dann im Vergleich wieder sagen, zur Bundestagswahl wählen in Deutschland ungefähr 10% mehr gemessen an der Bevölkerung. Und wenn man jetzt sich ein Land aussucht, wo es ungefähr so ist wie in Indien, dann könnten die US-Wahlen ganz gut passen. Denn dort sind auch beim letzten Mal ungefähr 66% der Menschen zur Wahl gegangen. Aber jetzt haben wir ja viel so ums Drumherum geredet. Jetzt gehen wir mal rein in die Analyse der Wahlergebnisse selber. Und da ist natürlich die große Frage, warum jubelt eigentlich die Opposition, wenn sie ja eigentlich in den Sitzzahlen der NDA deutlich unterlegen ist? Ich lese mal kurz aus einem Statement vor, was die Opposition kurz nach den Wahlergebnissen veröffentlicht hat. Also, das Mandat der Bevölkerung hat eine passende Antwort an die BJP und ihre Politik des Hasses, der Korruption und der Entbehrung gegeben. Das ist eine politische und moralische Niederlage für den Premierminister Narendra Modi. Danach sagt die India-Koalition verkürzt, die Bevölkerung hat die Verfassung verteidigt, sich gegen die Inflation, gegen Arbeitslosigkeit und gegen die Vetternwirtschaft der Modi-Regierung eingesetzt. Die India Alliance wird weiter gegen das faschistische Regime der BJP vorgehen und wird alle Optionen ausloten, da die indische Bevölkerung den klaren Wunsch geäußert hat, nicht von der BJP regiert zu werden. Also die Opposition erhebt ganz schön schwere Vorwürfe und bedankt sich erstmal bei der Bevölkerung. Aber man kann ihr Statement auch ganz schön kritisieren, denn schlussendlich muss man sagen, die BJP selber hat immer noch mehr Stimmen erhalten und auch immer noch mehr Sitze erhalten als die ganze India-Koalition zusammen. Aber ein Bundesstaat, der sticht richtig hervor aus den Ergebnissen. Und das ist der Bundesstaat Uttar Pradesh. Uttar Pradesh ist der bevölkerungsreichste Bundesstaat Indiens und galt eigentlich immer als so eine Art BJP-Hochburg. Aber die SP und wie der ARD-Korrespondent Peter Hornung sie nennt, die Fahrradfahrerpartei, weil sie eben dieses Symbol hat, was Nathalie ja auch schon vorher erwähnt hat, diese SP, also Samajwadi-Party, was für Sozialistische Partei steht, die war jetzt bei dieser Wahl besonders stark und war ein Grund dafür, warum die Opposition in Uttar Pradesh so viel mehr Sitze gewonnen hat. Und das war ja schon eine große Überraschung, weil die BJP eigentlich so als die dominante Partei dargestellt wurde im Hindi-Sprachraum. Welche Rolle in Uttar Pradesh vor allem die Menschen aus unteren Kasten gespielt haben,
das hat Professor Sanjay Kumar, einer der bekanntesten indischen Wahlforscher, im Gespräch mit News Laundry erklärt.
Wir können sagen, dass der Fokus auf soziale Gerechtigkeit sich gegen den Fokus auf Hindutva durchgesetzt hat. Das ist sicher, denn in vielen Wahlkreisen sehen wir einen Zusammenschluss von Dalits, Muslimen und anderen marginalisierten Kasten und hier insbesondere der Yadavs. SP-Präsident Akhilesh Yadavs Strategie, gerade viele Menschen aus diesen anderen marginalisierten Kasten zu nominieren, hat meines Erachtens nach gut funktioniert. Also soziale Gerechtigkeit. Und die SP hat damit geworben, dass es einen Kastenzensus brauche und dass man die Position der Marginalisierten stärken müsse. Ich denke, genau das ist bei den Menschen besser angekommen als die Idee der Hindutva.
Uttar Pradesh galt in der letzten Zeit, so in den letzten 10 Jahren ungefähr, immer als so eine Art BJP-Hochburg. Denn ja, 2014, 2019 hat die BJP dort gewonnen. Und da es eben der Hindi-Raum ist und die BJP vor allem in Hindi kommuniziert, hat man so gedacht, dass es der Bereich ist, wo die BJP am erfolgreichsten ist. Jetzt haben wir ja über die Reaktion der Opposition gesprochen, aber wie hat denn die Regierungspartei BJP auf die Wahlergebnisse reagiert?
Premierminister Modi bedankte sich und er zeigte sich jetzt vom Stimmenverlust erstmal zumindest nach außen etwas unbeeindruckt. Also er hat es trotzdem als Regierungsauftrag wahrgenommen. Er hat dann auch vor dem Hauptquartier der Partei in Delhi eine Rede gehalten. Und da hat er sich, wie ganz viele andere politische Führerinnen auch, für den Einsatz bedankt. Und der ging ganz speziell an die Wahlhelferinnen und eben auch an die Mütter, Schwestern und Töchter für ihre nie dagewesene Unterstützung. Das zeigt auch nochmal mehr, wie sehr Frauen in diesem Wahlkampf wichtig waren. Und man hatte auch gesehen, dass die BJP bei Frauen zum Beispiel auch sehr beliebt war. Modi hat dann noch betont, dass die Entscheidungen, die er im letzten Jahrzehnt getroffen hat, die Nation als erstes ins Auge gefasst haben und dazu dienen sollen, Indien eigenständig zu machen.
Also wir fassen zusammen, die BJP hat jetzt am meisten Sitze erhalten von allen Parteien. Und in ihrer Allianz, in der NDA, kann sie die Regierung bilden. Aber wie genau wird das jetzt passieren? Und vor allem heißt das ja, dass die BJP mit anderen Parteien eben zusammenarbeiten muss. Und wer sind denn diese anderen Parteien?
Na, wir sprechen ja schon die ganze Zeit von der NDA. Das sind schon relativ viele Parteien. Aber innerhalb der NDA gibt es dann noch einen Player, beziehungsweise zwei, die nochmal eine besondere Rolle einnehmen. Und einer von ihnen ist eben Nitish Kumar. Wie schwierig das Ganze wird, müssen wir abwarten, weil die Verhandlungen laufen. Aber Nitish Kumar mit seiner Partei JDU aus Bihar wird auf jeden Fall eine besondere Rolle spielen. Sie haben zwar nur 12 Sitze erhalten, aber dennoch sind diese Sitze sehr wichtig. Man geht davon aus, dass er einen speziellen Status für Bihar einfordern wird. Bihar gehört zu den ärmsten Bundesstaaten Indiens. Das wird sich wahrscheinlich darin äußern, dass er mehr staatliche Unterstützung fordert.
Was aber wirklich spannend ist, ist, dass Nitish Kumar eigentlich der Gründer der India-Koalition war. Also das heißt, er war einer derjenigen, die die Opposition eigentlich formiert hat in dieser Koalition, die jetzt so stark war im Wahlkampf. Und er ist erst während dem Wahlkampf zur BJP übergelaufen. Und dementsprechend muss man schon sagen, dass er jetzt nicht unbedingt der verlässlichste Partner ist. Und er ist auch in seiner politischen Karriere schon öfter hin und her gewechselt. Das heißt, rein theoretisch, wenn er nicht das bekommt, was er möchte, dann weiß jeder, denke ich mal, im politischen System Indiens, dass er da durchaus nochmal zurückwechseln könnte. Er hat aber auch
angemerkt, dass er dieses Rekrutierungsprogramm, was die BJP für die Armee, für das Militär eingeführt hatte, dass er da nochmal Änderungen vorschlägt und dass die BJP das auch bitte nochmal überdenken sollte, denn das war wirklich bei jungen Menschen sehr unbeliebt. Nitish Kumar hat auch in der Vergangenheit angekündigt, dass ein Kastenzensus wichtig wäre, auch für das ganze Land. Er hat mittlerweile eben einen schon in Bihar durchgeführt und ja, das wäre auch etwas, was sehr gegen die BJP geht. Also dementsprechend wird er da ganz schön anecken. Aber wer ist denn die andere Person und die andere Partei, auf die die BJP jetzt angewiesen ist?
Das ist der Südinder Chandrababu Naidu von der Telugu Desam Party, kurz TDP. Das heißt so viel wie Telugu Volkspartei. Und die ist sehr stark in Andhra Pradesh. Was für Forderungen hat sie? Wahrscheinlich ähnliche Forderungen nach einem Extra-Status. Ein paar Sitze mehr hat sie sogar gewonnen als die Partei von Kumar, und zwar 16. Und Modi hatte Andhra Pradesh sogar 2014 nach seinem Wahlsieg einen Spezialstatus zugesagt. Wie war das nochmal, Matthias?
Ja, und das hat er dann nicht umgesetzt. Und dann ist deswegen 2018 Chandrababu Naidu aus der NDA rausgegangen. Und das ist natürlich etwas, was ihm immer noch angekreidet wird, dass er damals die Regierungskoalition verlassen hat. Und ja, dass er jetzt natürlich das Zünglein an der Waage ist für die BJP in dieser Konstellation, das ist nicht unbedingt ein Vorteil für die BJP. Er eckt natürlich auch mit anderen Punkten an. So hat er zum Beispiel 2002 Modi damals nach den pogromartigen Unruhen in Gujarat kritisiert. Das ist auch etwas, was Modi ihm nicht vergessen hat. Und dann hat er auch eine 4%-Quote für Muslime in Andhra Pradesh eingeführt. Und das war ja auch etwas, was Modi im Wahlkampf groß kritisiert hat, diese Quoten für Muslime.
Das klingt auf jeden Fall nach zwei Persönlichkeiten, nach zwei Ministerpräsidenten, die lange in der Politik sind und mit vielen Wassern gewaschen. Naidu ist ja auch erst aus dem Gefängnis freigekommen. Da fragt man sich auch, sind die politisch so auf der gleichen Linie wie die BJP?
Ja, also Amit Shah, die rechte Hand Modis, der hat auch schon Nitish Kumar und Chandrababu Naidu öffentlich sehr stark kritisiert, als sie sich mal nicht so verhalten haben, wie er es sich wünschte. Und dementsprechend ist da schon ein gewisses Konfliktpotenzial vorprogrammiert.
Na, eine Frage, die sich auch viele stellen, ist, kann Modi, kann die BJP Koalition und welche Alternativen gäbe es denn?
Ja, bis jetzt war Modi persönlich noch nie in einer Koalitionssituation. Das heißt, er musste eigentlich noch nie mit anderen Koalitionspartnern zusammenarbeiten und konnte immer alleine durchregieren. Das hat er in seinem Heimatbundesstaat Gujarat gemacht als Ministerpräsident und auch als Premierminister musste er nicht mit anderen koalieren. Er steht nämlich einfach lieber alleine im Mittelpunkt. Wenn er auf einem Fototermin ist, dann merkt man immer, dass wenn Leute neben ihm stehen, die auf einmal verschwinden, wenn die Kameras auf Modi gerichtet werden. Aber diese Situation jetzt erinnert ja auch ein bisschen so an die Ampelkoalition in Deutschland. Denn hier müssen auch Parteien, die sehr unterschiedlich sind, auf einmal zusammenarbeiten. Und ja, die BJP muss jetzt auf die Koalitionspartner zugehen und sie muss ihnen auch Zugeständnisse machen, damit sie in dieser Koalition drin bleiben. Und wenn sie das eben nicht macht, dann ist die Chance ziemlich hoch, dass diese beiden Parteien und auch diese beiden Ministerpräsidenten, denn ja, Chandrababu Naidu wird jetzt bald Ministerpräsident von Andhra Pradesh und Nitish Kumar ist noch Ministerpräsident von Bihar. Das ist sehr wahrscheinlich, dass die beiden dann aus der Koalition austreten, wenn sie nicht zumindest ein bisschen von dem bekommen, was sie möchten. Das heißt, Modi ist jetzt auf einmal abhängig von den beiden und das werden die auch wissen auszuspielen. Aber ist Modi denn jetzt eigentlich wirklich die richtige Person, um so eine Koalition zu führen? Und gibt es da mittlerweile Alternativen auch schon in der BJP selbst?
Ja, während des Wahlkampfs gab es schon die Diskussionen zu sagen, wenn Modi nicht hoch genug gewinnt, wird er innerhalb der BJP ausgewechselt. Wir sehen jetzt, Modi hat nicht ganz so hoch gewonnen, aber es besteht immer noch keine Frage an seiner Person. Natürlich gibt es in der BJP auch andere Schwergewichte. Nitin Gadkari, er wird mittlerweile öfters als Alternative gehandelt. Und er kommt auch aus Nagpur, der Stadt, in der sich das Hauptquartier der nationalen freiwilligen Organisation RSS befindet. Und er kommt auch aus einer höheren Kaste als Modi.
Der Name Gadkari, der läuft jetzt schon ein bisschen länger durch die Medien, denn er scheint sehr beliebt zu sein, auch ja sogar über die BJP hinaus. Und er ist schon länger Minister für Verkehr, war aber auch schon BJP-Präsident.
Der RSS hat schon in letzter Zeit öfter mal anklingen lassen, dass sie etwas unzufrieden sind mit der Rolle, die Modi mittlerweile spielt. Und zwar, dass er sich einfach über alle stellt und eben auch über den RSS selber. Und da können sich, glaube ich, schon einige so langsam vorstellen, dass eine andere Person an der Spitze der BJP und auch an der Spitze der Regierung eine gute Idee wäre. Aber wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Was für Erwartungen hast du, Nathalie?
Also spannend zu sehen, welche Rollen die Lokalparteien nun einfordern werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass es eventuell andere Stimmen innerhalb der NDA gibt, die auch ein bisschen nachhaken werden, denn vielleicht gibt es da noch mal ein bisschen mehr, das eingefordert wird. Die Frage ist auch, im Kabinett Modi 3, gibt es da dann wieder mehr starke politische Führerinnen? Ich meine, Nitin Gadkari, über den haben wir gerade gesprochen, der hatte eine Position. Und wie du auch schon angedeutet hast, diesmal wird es einfach nicht so komfortabel für Modi und auch für die BJP. Viele gehen davon aus, dass es hitzig wird im Parlament. Manche Stimmen sagen auch, dass eine nächste volle Amtszeit nicht garantiert ist, aber darüber zu spekulieren, das wäre jetzt schon etwas unfair, denn es hat ja noch gar nicht angefangen. Und wir wissen auch, nach der Wahl bedeutet in Indien immer vor der nächsten, denn in den nächsten halben Jahr stehen noch weitere wichtige Wahlen an, wie zum Beispiel in Maharashtra. Da geht es dann auch darum, kann die Opposition sich weiter profilieren und gibt es dann eben auch eine Machtverschiebung im Oberhaus des Parlaments.
Ich glaube vor allem, dass Modi am Anfang doch deutlich unsicherer in seiner Rolle auch sein wird, weil es ja einfach so ungewohnt für ihn sein wird, dass er da eben die große Bühne mit anderen Personen auch teilen muss und ein Stück weit auch Macht abgeben muss. Aber ich finde, man sollte ihn auch nicht direkt abschreiben. Also ich denke, er hat mittlerweile über die letzten 10 Jahre sehr viele Personen in Ämter gebracht, in hohe Ämter, Ministerämter und somit einen großen Kreis auch von loyalen Personen eigentlich um sich geschart. Und ich denke, das umzuwerfen wird nicht so leicht. Und ich glaube auch, dass dieser Personenkult, der in Indien so um ihn existiert, durchaus noch anhalten kann, wenn er jetzt sich eben an diese Situation anpasst. Aber das heißt, er muss sich anpassen. Und das heißt auch, er muss sich wirklich neu erfinden. Und ob er das auch so kann, steht ein bisschen in den Sternen. Denn er muss jetzt lernen, zu kooperieren und auch andere Meinungen zuzulassen. Ansonsten kann die Koalition wirklich sehr schnell zerfallen und wenn sie zerfällt, könnte es wieder zu Neuwahlen kommen. Aber es könnte auch sein, dass sich die anderen Parteien zusammenschließen und da eben die BJP nur 240 Sitze hat, könnte auch durchaus gegen die BJP eine Mehrheit gebildet werden. Und dann hätte man natürlich eine neue Regierung im Amt.
Das klingt nach ganz schön viel Theorie, Matthias.
Da kann man natürlich lange drüber debattieren, ob das wirklich so realistisch ist, wie ich das jetzt gerade gesagt habe. Aber wie seht ihr das eigentlich? Und wie schätzt ihr das Ergebnis der indischen Wahlen ein? Ihr könnt gerne wie immer mit uns darüber debattieren. Schreibt uns doch gerne eine Mail an milliarden.stimmen@sai.uni-heidelberg.de oder schreibt uns auch gern auf Instagram.
Aber sag mal, wie sehen denn das junge Inderinnen?
Ja, da haben wir nämlich auch einige gefragt und ich fand das ganz spannend. Ich wollte nämlich unbedingt unterschiedliche Meinungen von überall so im Land und auch aus unterschiedlichen Schichten und habe einfach mal ein paar Freunde gefragt, wie sie das sehen.
Und mir haben doch einige geantwortet.
I am a resident of Delhi, so I voted in Delhi itself and I voted for India Alliance.
Hello, actually I'm from Ayodhya and it's a place in Uttar Pradesh. I actually voted for Bharatiya Janata Party in Uttar Pradesh.
So I voted for the Communist Party of India. It's in the state of West Bengal.
I have voted for BSP, Bahujan Samaj Party, you know, for political representation to get an equal say in decision making.
Actually, in this election, I did vote on the option of Nota, which is none of the above.
I voted for BJP. The incumbent government is good for economy and development.
Yeah, it's a sigh of relief for me. Overall, yeah, I'm happy with the results that, you know, opposition had made such a good performance this time, which personally I didn't expect. You know, I have never expected the Congress party to perform well this time.
My personal experience of voting was pretty decent. I went early in the morning and there were a lot of people. Yeah, I had to wait in line for almost 2 hours, but I got to vote. And I think India is, you know, quite a vibrant democracy that way.
Um das nochmal kurz auf Deutsch so ein bisschen zusammenzufassen. Ja, ich hatte einige Freunde, die haben die India Alliance gewählt. Ich hatte natürlich auch andere Freunde, die die BJP gewählt haben. Bei der BJP haben vor allem Entwicklungs- und Wirtschaftsgründe eine Rolle gespielt. Dann hat sich auch eine Freundin gemeldet, die hat die Kommunistische Partei gewählt. Dann eine weitere Freundin, die hat die Bahujan Samaj Party gewählt, denn sie möchte mehr Repräsentation für die eigene untere Kaste. Aber es gab auch Stimmen, die einfach erleichtert und überrascht waren über das gute Abschneiden der Opposition bei den Wahlen. Eine weitere Freundin aus Karnataka hat geschildert, dass einfach sehr viele Menschen zu den Wahlen gegangen sind und sie sogar 2 Stunden in der Schlange stand. Und sie hat das dann positiv gesehen, denn das wäre doch ein gutes Zeichen einer lebendigen Demokratie. Das war jetzt ein kleiner Ausschnitt aus all den Antworten, die ich erhalten habe. Aber da ich doch jetzt einige Antworten erhalten habe und auch teilweise ziemlich ausführliche Antworten, haltet doch mal die Augen offen. Es könnte sein, dass ich mich entschließe, nochmal eine Folge komplett auf Englisch zu machen, wo ich dann diese ganzen Antworten von meinen Freunden aus Indien nochmal darstelle. Der Vollständigkeit halber sei aber auch nochmal gesagt, dass mir einige Freunde auch gesagt haben, dass es ihnen ziemlich unangenehm wäre, all das zu beantworten und auch teilweise gefährlich sein könnte. Dementsprechend haben sich auch nicht alle geäußert, die ich gefragt habe. Ja, jetzt haben wir auch heute wirklich einen tiefen Einblick zu den Wahlen bekommen und ich hoffe, ihr habt da auch wirklich eine Menge von gelernt und vielleicht nochmal ein paar neue Perspektiven mitgekriegt im Vergleich zu der üblichen Berichterstattung. Auf jeden Fall ein riesen Dankeschön an meine Co-Moderatorin heute, Nathalie, dass du da einfach freiwillig eingesprungen bist, ist eine riesen Unterstützung gewesen und das weiß ich sehr zu schätzen. Wir haben jetzt 11:30 und du bist immer noch mit dabei. Das muss auf jeden Fall geehrt werden. Vielen Dank.
Danke, Matthias. Hat Spaß gemacht mit euch. Auf Wiederhören. Vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ansonsten geht es dann bald mit der nächsten Folge weiter. Wie gesagt, wir werden uns mit den Parteien der Unterdrückten in Indien auseinandersetzen.
Bewertet uns wie immer gerne auf Spotify oder Apple Podcasts. Diese Folge wurde moderiert und geschrieben von Nathalie Mayroth und Matthias Omahani. Geschnitten wurde die Folge von Matthias Omahani. Danke an unsere Voice-Over, Imi, David und Johnny. Aber wir bedanken uns natürlich auch nochmal recht herzlich bei allen, die uns diese Woche in Interviews Rede und Antwort standen und möchten auch nochmal unserem ganzen Team danken. Und zwar bei Essan, Alice, Imi, Pratik, Kate, Saba, Cheryl, Sonali, Shumitran, Shubham, Matthias, Johanna, Johnny, Devyani, Amna, Dieter, Niklas, Käthe, Shoro, Amrita, Kushagra, Tara, Charu, Deborah, David, Mohammed, Markus und Dunja. Wir freuen uns, euch in der nächsten Folge wieder zu begrüßen. Bis dahin, ciao!